Radio 1. Fantastische Tierwelten.
Mit Paul Wernicke, den ich sehr herzlich am Telefon begrüße. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Hallo, Caro.
Wir sprechen heute über versteckte Jäger im tiefen Wald, so hast du es genannt. Und steigen vielleicht mal gleich mit der Frage ein, was macht der Waldkauz eigentlich tagsüber? Klingt wie so eine Scherzfrage, ist aber ernst gemeint.
Ja, naja, weil die Ästlinge, die früher die Nesthocker, die Jungtiere waren, die sind jetzt zu groß für die Bruthöhle und sitzen irgendwo auf dem Ast. Deswegen heißen die Ästlinge und sind aber noch total schutzbedürftig und hilfsbedürftig und werden gefüttert von den Altvögeln. Und die müssen aber am Tag sich auch mal ausruhen irgendwann, müssen ja irgendwo hocken. Warum sehen wir die so selten? Und das Tolle bei dem Waldkauz zum Beispiel ist, dass die angestammte Tagesruheplätze haben. Das heißt, wenn du einmal einen entdeckt hast, wirst du da auch am Tag, wenn du genügend Abstand hältst, den Waldkauz beobachten können. Und sowas ist uns am Wochenende passiert. Also wir haben erst einen weißen Fleck an einem Baum, an einer dicken Buche gesehen. Und zwar wirklich nur 10 Meter von einem Wanderweg entfernt, aber auf der anderen Seite der Buche, also Weg abgewandt. Und da lag ein Gewölle, da war Federn. Und ich dachte, alles klar, hier ist ein Tagesruheplatz eines Waldkauzes. Nur ein paar Meter von dem Weg entfernt, an dem ich ständig vorbeilaufe. Wie lange gibt es den schon, frage ich mich. Und siehe da, nächsten Tag bin ich hin und bin dran vorbeigelaufen, ganz unauffällig, ignorierend, habe mich vorsichtig umgedreht und da saß er und guckt mich an und wird dann natürlich kurz wach, ja, und guckt dann kurz und sah einfach wunderschön aus, sah echt toll aus, muss ich sagen.
Kann ich mir vorstellen, wie du da so vorbeischleichst und so tust, als wäre nichts.
Dupdidu, so ganz gelangweilt, ich habe gar kein Interesse auf Vögel.
Genau. Und dann habe ich dich. Und was macht jetzt zum Beispiel die Jungen, habe ich sie den ganzen Tag, während ihre Eltern Futter ranschaffen? Ähnliche Situation?
Wir beide haben es jetzt schon erlebt. Ne? Wir haben ja den Habicht gesehen, als wir uns mal in Berlin getroffen haben.
Ja.
Und dann haben wir über Habichthorste in Berlin gesprochen. Und ich bin natürlich sofort zu meinem Habichthorst, hab den nicht gefunden. Und weißt du noch das ausschlaggebende Merkmal für Habichthorste?
Es liegen Federn unter, es sind immer zwei.
Ja, sehr gut, genau. Ja. Wir bauen so einen Ausweichhorst, ja.
Ja, ja.
Und in meinem Fall hier sind drei Horste dort. Und die haben in den letzten Jahren von wegen Ausweichhorst immer nur den einen benutzt. Also 4 Jahre in Folge immer nur einen Horst benutzt. Haben wir anscheinend dieses Buch nicht gelesen. Haben den mal gebaut irgendwann, aber nie wieder benutzt, ja, keine Ahnung. Und jetzt hatte ich gedacht, okay, schön den Buchen, wenn, dann den anderen. Und letztendlich, um eine lange Geschichte kurz zu machen, war es der dritte Ausweichhorst, der immer relativ dilettantisch verwahrlost gelassen wurde. Den haben sie jetzt richtig schick gemacht. Und dann sitzen da Tatsache erst zwei Junghabichte drauf. Und nachher beim zweiten Gang dahin haben wir dann drei entdeckt, von denen nämlich zwei schon fliegen können und einer noch nicht. Und die sitzen jetzt den ganzen Tag irgendwo rum, üben, proben. Und warum haben die alle unterschiedlichen Alters? Wie bei allen Vögeln legen Vögel nur am Tag ein Ei. Und bei Greifvögeln noch nicht mal jeden Tag ein Ei, sondern mit wirklich einem Tag oder zwei Pause.
Ah,
und dadurch hast du dann bei drei Küken hast du dann mindestens eine Woche Verzögerung drin. Das heißt, der eine kann einfach noch nicht fliegen und die anderen Geschwister sind schon unterwegs. Und das war einfach, es war herzerweichend zu beobachten, wie er seine Flugversuche gemacht hat.
Ich wollte nur, falls Sie nicht wissen, was das ist, also ein Ausweichhorst ist nicht ein Typ, den man anruft, wenn alle anderen keine Zeit haben, sondern ein Ausweichhorst ist ein anderes Nest, ein Alternativnest, so könnte man das sagen.
Genau, aber ganz in der Nähe, ne? Also wirklich so 50, 60 Meter entfernt. Und in dem Fall war das auch so. Es war echt irre. Und dann diese Altvögel zu sehen, wie die schon lange, lange bevor sie ankommen, angekündigt werden. Und ich wusste, jetzt musst du ganz still werden, weil der Buchfink ruft, rüb, pink, pink, rüb, rüb, pink, pink. Das heißt dann, Habicht kommt, Achtung, Habicht kommt, Habicht sitzt, Habicht guckt. Und dann weißt du, musst ganz still bleiben, dass er sich zum Horst traut.
Ja.
Und dann kommt er angeflogen mit was Totem in der Hand und füttert. Ganz gierig, also ist irre zu beobachten, finde ich.
Eine letzte kleine Frage, die wir aber so nicht abgesprochen haben, hätte ich noch. Was macht der Biber mit Gras im Maul, der so in Ufernähe schwimmt? Warum macht er das, weißt du das?
Also vielleicht war es ein Nutria, weil der Biber eigentlich das Cambium von der Rinde frisst, was nicht heißt, dass er nicht auch andere Vegetation verzehren würde, aber klar, Grasfresser, so Äser ist das Nutria, eine eingewanderte Art, die dem Biber sehr ähnlich aussieht.
Nein, ich habe halt diesen Schwanz, der als so als Lenkstange hinten gesehen und deswegen dachte ich, das war ein Biber.
Na, dann war es ein Biber. Na, dann trägt er frisches Grünzeug rein für seine Jungtiere oder für sich, um es zu verputzen.
Alles klar.
Siehst du? Ab in den Bau damit. Wenn, ab ins Nest sozusagen.
Wenn irgendwer mal eine Frage hat, also die jetzt Tiere des Waldes betrifft, dann gerne immer an Paul Wernicke, unser Phoologe von der Wildnisschule Hoher Fleming. Ich bedanke mich wieder fürs schöne Gespräch.
Ich auch, Caro. War sehr schön.
Tschüss.
Danke. Tschüss.